بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Das Lob und die Ehre und der Ruhm gehören Gott, dem Herrn der Welten, dem Herrn der Früheren und der Späteren, dem weisesten Urteilenden, dem erbarmungsvollsten Erbarmer. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer ihm, dem Ewigen und Lebendigen und Einzigen und Beständigen, und dass Mohammed sein Knecht und sein Gesandter ist, den er gesendet hat, als leuchtende Lampe in tiefster Dunkelheit, den Weg zu weisen hin zum Licht und ewiger Glückseligkeit in den Gefilden der göttlichen Barmherzigkeit. Gottes Segen und Frieden mögen auf diesem edlen Propheten und seiner Familie ruhen und so auch auf seinen edlen Gefährten allesamt. Wir setzen heute, so Gott will, das Thema der Ehe und der Keuschheit fort. Bis jetzt sind wir uns immerhin klar darüber geworden, welchen Maßstab der Suchende oder die Suchende nach einem Ehepartner oder einer Partnerin zusammenzusetzen hat, wie dieser Maßstab zusammengesetzt ist und wie er aussehen soll. Nämlich, dass das Wichtigste die Religiosität und die Wesensart ist. Und so dann einige weitere Kriterien, die geringer an Wichtigkeit sind, eine Rolle spielen können, aber nicht müssen. Zum Beispiel, dass die jeweilige Person nicht zu weit weg und nicht zu nah ist, von Verwandtschaft her zum Beispiel. Der Vorteil, wenn sie nicht zu weit weg ist, ist, dass es kulturell besser klappen dürfte. Mehr Gemeinsamkeiten, weniger Missverständnisse. Wenn sie nicht zu weit weg ist. Der Vorteil, wenn sie nicht zu nah ist, die Person, ist, dass man dadurch seinen Familienkreis erweitert, neue Menschen kennenlernt, neue Sitten und dadurch die Einheit der Umma oder der Zusammenhalt der Nation gefördert werden kann. Was ebenfalls nicht zu unterschätzen ist, dass man auch auf weltlicher Ebene, was auch die Organisation des Lebens betrifft, einen passenden Partner haben sollte. Zum Beispiel, dass ein Student lieber eine Studentin heiraten sollte und eine Studentin einen Studenten, weil diese beiden eher voneinander wissen, was in was für Umständen sie leben und mehr Verständnis für die Umstände des anderen haben können und sich so in ihrem Leben besser einander helfen und einander so in ihrem gegenseitigen Leben besser helfen können. Jetzt ist aber dann die Frage, wenn man diesen Maßstab hat, dann fehlt natürlich jetzt der Personenkreis, an dem man diesen Maßstab anlegen möchte oder sollte. Wo begibt man sich denn dahin? Wie komme ich denn überhaupt an den entsprechenden Kandidatenkreis? Sowohl als Heiratssuchender als auch als Heiratssuchende. Wie stellt es der Mann an? Wie stellt es die Frau an? Soll man einfach irgendjemanden auf der Straße ansprechen? Oder gibt es da spezielle Stellen oder Orte? Wie geht es prinzipiell nach der Religion Gottes? Was ist da erlaubt und was ist verboten? Prinzipiell gilt, natürlich sind die Methoden, die weder zu einer absoluten Zweisamkeit vor der Ehe führen, oder einer abgeschlossenen Zweisamkeit vor der Ehe führen, noch einen in die Gefahr bringen, irgendetwas Unmoralisches zu tun, dass diese Methoden im Prinzip alle erlaubt sind. Selbst wenn es sich darum handeln sollte, jemanden auf der Straße anzusprechen, was ich natürlich nicht empfehle. Ihr werdet vielleicht den einen oder anderen Prediger hören, wie er sehr hart spricht gegen jemanden, der fragt, ob er eine sogenannte Schwester einfach auf der Straße oder in der Straßenbahn ansprechen kann und um ihre Nummer bitten dürfe. Und natürlich ist das heikel. Es ist nicht die empfohlene Art und Weise, aber es ist nicht möglich, das als verboten zu erklären, weil es keine echte Handhabe gibt aus dem Sendschreiben Gottes und der Ususlehre seines Propheten, Gottes Segen und Frieden mögen auf ihm ruhen. Im Gegensatz, es gibt eine Überlieferung nach der, beziehungsweise es gibt nicht nur eine Überlieferung, es ist sogar bekannt, dass die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam scheinbar selbst zu den entsprechenden Kandidaten persönlich auch hingingen. Insbesondere wenn sie jetzt schon, wenn sie keine gut behüteten Jungfrauen mehr waren, sondern Geschiedene oder Witwen oder dergleichen, dass es gang und gäbe war, wirklich direkt dahin zu gehen und mit ihr zu sprechen, solange man sich nicht mit ihr in einer abgeschlossenen Zweisamkeit befand und auch nichts von sich gab, was unangemessen war. Es geht sogar so weit, dass es eine Überlieferung gibt, und ich meine sogar, dass sie authentisch ist, dass zwei Prophetengefährten, einer hässlich, einer gut aussehend, losgingen, also mit einem jeweils jeder immer von den beiden ein Gewand in der Hand, um das als Brautgabe, als potenzielle Brautgabe einzusetzen, bis ihnen tatsächlich eine junge Frau begegnete. Auf der Straße, auf dem Weg, und sie direkt ansprachen, alle beide. Der eine war gut aussehend und hatte ein altes, kaputtes Gewand anzubieten als Brautgabe. Der andere war der Erste, der mit dem kaputten Gewand war, gut aussehend. Und der andere hatte ein gut aussehendes Gewand, aber selbst eine schlecht aussehende Erscheinung. Er sah nicht sehr attraktiv aus. Und sie beide fragten diese, beziehungsweise hielten ihre Hand an sozusagen. Und sie entschied sich für denjenigen mit dem schlechteren Gewand. Auf derjenige mit dem besseren Gewand sagte, ich habe doch das bessere Gewand. Und sie schaute das mit dem schlechteren Gewand, schaute das schlechte Gewand an und sagte dabei, das ist doch, es geht, es ist eigentlich ganz gut. Hat sich natürlich für den gut aussehenden Mann entschieden. Das heißt, theoretisch ist es eigentlich möglich, aber es ist nicht zu empfehlen, einfach weil zu viele Peinlichkeiten entstehen können. Das kann als Ärgernis sein, man soll die Leute nicht ärgern. Wer weiß, vielleicht ist diese Frau, die du einfach da siehst, schon verheiratet, und das ist natürlich nicht nur eine Peinlichkeit, sondern es ist auch, kann auch als Unverschämtheit gewertet werden, ihr gegenüber, ihrem Ehemann gegenüber, etc. Es ist nicht zu empfehlen, das so zu machen. Wenn du keine andere Möglichkeit hast, Gott weiß am besten, wie deine Lage zu beurteilen ist. Jedenfalls gibt es verschiedene Wege. Man kann und sollte Kontakte knüpfen mit Brüdern und Schwestern und sie fragen, ob sie in ihrem Bekanntenkreis Menschen kennen, die diesem Maßstab entsprechen, den man zusammengebaut hat und nach dem man sich seinen zukünftigen Partner vorstellt. Einfach in seinem Bekanntenkreis zu fragen, das ist viel besser, als wenn man einfach irgendwo jemanden anspricht, nur weil einem sein Äußeres gefallen hat. Warum ist das besser? Wenn man irgendwo jemanden anspricht, nur weil ihm sein Äußeres gefallen hat, gut, natürlich kann man immer noch versuchen herauszufinden, was für Eigenschaften er hat. Aber meistens hat man erstens schon sein Urteil gebildet, ein verfälschtes Urteil aufgrund des Äußeren. Man redet sich dann wahrscheinlich alles oder das meiste danach schön. Oder es ist einfach auch eine Zeitverschwendung. Wenn man nur nach dem Äußeren jemanden beginnt kennenzulernen und die lange Kennenlernphase beginnt, bis man überhaupt herausgefunden hat, was für Eigenschaften diese jeweilige Person besitzt, da kann eine Menge Zeit vergehen und viel Zeitverschwendung ist damit verbunden. Stattdessen sollte man schon von vornherein erst einmal versuchen in Erfahrung zu bringen, ob es überhaupt im Bekanntenkreis einen Menschen mit diesen Eigenschaften gibt, nach denen man sucht. Und dann erst geht man den nächsten Schritt und schaut sich die Sache näher an. Damit kann man viel Zeit gespart haben, indem man einfach dieses Herausfinden der Eigenschaften delegiert, beziehungsweise darauf zurückgreift, dass diese Eigenschaften schon bekannt sind bei anderen Menschen und dann sich dann dem anderen Menschen vom Äußeren her auch näher betrachtet. Das ist weit ökonomischer als einfach dieses häufig belästigende Ansprechen auf der Straße. Macht das nicht, das ist eher als Belästigung aufzufassen. Oder was auch eine Möglichkeit ist, die ist leider hier in Deutschland ein bisschen schwierig, weil es hier nicht so viele Muslime gibt, prozentual gesehen. In den muslimischen Ländern ist es eher möglich, zum Beispiel an Orten, wo man sowieso Vertreter des anderen Geschlechts häufig hat, an Universitäten zum Beispiel. Da kann man es sich sogar sparen, die jeweilige Person sofort am Anfang direkt anzusprechen. Da kann man einfach jemanden fragen, ob diese Person bekannt ist und wie diese Person ist. Und dann die nächsten Schritte einleiten. Normalerweise müsste es so sein, dass es in den Moscheen möglich ist. Normalerweise gehört es zur Sunna, dass in den Moscheen die Gesellschaft und die Angehörigen einer Gemeinde oder eines Dorfes oder einer Stadt sich kennen. Schon von klein auf sozusagen. Und das ist auch der Zustand gewesen in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch lange Zeit danach. Wie viele Jahrhunderte genau es danach noch so geblieben war, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall haben irgendwann einmal die Muslime angefangen, die Moscheen nach Geschlechtern radikal zu trennen und auch die Frauen zu demotivieren, zur Moschee zu gehen, sodass die Frauen immer mal der Ansicht waren, dass zur Moschee zu gehen eine Männersache sei. Was dazu geführt hat, dass tatsächlich die meiste Zeit höchstens Männer in den Moscheen zu finden sind. Und da Männer nicht heiraten können, ist es auch nicht mehr möglich, das auszunutzen, was in der Prophetenzeit und lange Zeit danach noch ausgenutzt werden konnte. Manche Leute sagen, was soll das überhaupt? Moschee ist doch kein Heiratsmarkt. Wer so spricht, der spricht aus Unwissen. Die Moschee hat viele Vorteile. In der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde das auch dafür genutzt. Ihr kennt die Geschichte von der Frau, die bis nach vorne ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sich ihm zur Heirat angeboten hat. Und es damit geendet hat, dass ein anderer Mann sie sich um ihre Hand in der Moschee beworben hat und sie dann auch geheiratet hat. Nun, dies ist heutzutage, wie ihr seht, nicht mehr möglich oder in den meisten Moscheen nicht mehr möglich, aber vielleicht kommen die Menschen immer mal wieder zur Besinnung und führen die Zustände ein, die in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorherrschend waren. Wahrscheinlich war der Hintergedanke, die Versuchungen und Gefahren auszuschließen und deswegen die radikale Geschlechtertrennung. Aber dabei wurde vergessen, dass man nicht alle Gefahren völlig ausschalten kann, ohne dass an anderer Stelle neue Gefahren auftauchen. Alle Türen zur Versuchung zu schließen, bedeutet auch, alle Türen zum Loswerden und sich schützen vor der Versuchung zu schließen. Und das ist auch leider mit all den negativen Effekten geschehen. Jedenfalls ist es bekannt. Und ein Koranvers spielt auch explizit darauf an, dass in der Zeit des Gesandten Gottes, Gottes Segen und Frieden mögen auf ihm ruhen, die Männer, die auf der Suche nach einem Heiratspartner, einer Heiratspartnerin waren, auch direkt dahin gingen. Gott sagt, oder junaha alaikum, also es ist nichts für euch dagegen einzuwenden, was das Anspielen auf der Bewerbung der Heiratsbewerbung bei den Frauen anbetrifft. Gott weiß, dass ihr an sie denken werdet. Aber sprecht euch mit ihnen nicht im Geheimen ab, es sei denn, dass ihr ein anerkennungswürdiges Wort sagt, es sei denn, dass ihr anerkennungswürdig spricht. Und daran sieht man, dass hier Anspielungen erlaubt sind, und die Gelehrten, die Koranexegeten, beziehen das auf die Frauen, die gerade Witwen geworden sind und ihre Wartezeit noch nicht zu Ende sind. 4 Monate und 10 Tage haben sie zu warten nach dem Tod ihres Ehemannes. Und in dieser Wartezeit soll man sich nicht direkt bei ihnen bewerben, aber man darf bei ihnen Anspielungen machen. Und die Korangelehrten sagen, man darf dahin gehen und sagen, zum Beispiel, komme mir mit dir selbst nicht zuvor, Gott hat ein Interesse an dir in mir geweckt, etc. Solche Anspielungen, damit die Frau weiß, da ist jemand, der auf sie wartet und sich nicht zu früh für einen anderen Ehepartner entscheidet. Das ist ein Beweis dafür, dass durchaus die persönliche Ansprache, zumindest bei Witwen und Geschiedenen, erlaubt ist. Es gibt aber auch andere Methoden, denn das, was wir gerade gesagt haben, was da erlaubt ist, das zeigt ja noch nicht, wie man die Eigenschaften von der jeweiligen Person herausfindet. Eine Methode habe ich ja schon erwähnt, nämlich die Leute zu fragen, die sie kennen. Was ist aber, wenn man niemanden kennt, der sie kennt, der sie näher kennt? Und auch dafür hat das Sendschreiben Gottes Lösungen. Das ist das Schöne an der Schrift Gottes, dass Gott in ihr nichts Wesentliches ausgelassen hat. Und dazu ist zu empfehlen, die Salomo-Geschichte in Surat an-Naml zu studieren. Sure 27, Surat an-Naml. Die Geschichte mit Salomo und der Königin von Saba, Saba, die Bilqis geheißen haben soll. Bei dieser Geschichte handelt es sich sowohl um die Geschichte einer Einladung zur Religion Gottes, eines Hinrufens zum Wege Gottes. Salomo, Friede möge auf ihm ruhen, lud die Königin von Saba in die Religion der Ergebung ein und rief sie zum Wege Gottes. Aber zugleich, und das entspricht nicht nur den Überlieferungen oder den Koranauslegungen, sondern wir können das auch bemerken, zugleich war das auch eine die Einleitung von Vorbereitungen zur Heiratsbewerbung. Weil Salomo, Friede sei auf ihm, sich um die Hand dieser Frau zugleich bewarb. Beziehungsweise zugleich die oder zugleich die, die Vorbereitung dafür traf. Durch diese ganze Sache, die dort beschrieben wird. Woran wir das merken? Spätestens dann merken wir es, wo die Rede ist davon, dass sie ihre Unterschenkel entblößte. Als sie eintrat in das Schloss und sie dachte, dass da wäre ein tiefer See vor ihr. Und da steht dann, sie entblößte ihre Unterschenkel. Spätestens da merken wir, wer den Koran jedenfalls kennt und die Art und Weise des Koran zu berichten kennt, ja, dass der wird sich wundern über dieses Detail, dass sie gesagt wird, sie entblößt ihre Unterschenkel. Denn es gehört nicht zur Art des Koran, Berichte mit solchen Details zu führen, wie in Romanen oder dergleichen. Darum ist das hier auffällig. Man bemerkt also, es hat Es muss irgendwas mit. Denn es hätte gereicht, dass er gesagt hat, es hätte gereicht, dass er sagt, sie hielt es für einen See. Reicht doch. Aber stattdessen kommt noch hinzu, sind bloß ihre Unterschenkel. Vielleicht kann jemand kommen und sagen, ja, er hat das so gesagt, damit wir merken, wie wunderbar doch dieser See war. Ja, schön, dann hätte er aber auch sich begnügen können damit, zu sagen, sie hob etwas ihren Rock hoch oder so etwas. Nein, sie entblößt ihre Unterschenkel. Das bedeutet, wir können uns denken, dass es etwas damit zu tun hat, was der Professor das eben gesagt hat, nämlich, dass wenn jemand eine Frau heiraten will, dann sollte er versuchen, etwas von ihr zu erblicken, was ihn anzieht zu ihr. Noch bevor sie heiratet. Und der Prophet Salomo, Friede sei auf ihm, hat in dieser Geschichte verschiedene Dinge gemacht, um zu prüfen, ob diese Frau eine passende Kandidatin war. Er hat nämlich ihren Verstand zuerst geprüft mit dem Thron und geschaut, wie, auf welche Art und Weise sie antwortet, als sie gefragt wurde, ist so etwa dein Thron? Und sie sagte, als ob er es sei. Und diese Art der Antwort, diese feinen Details, dass sie nicht gesagt hat, ja, er ist es oder nein, er ist es nicht, sondern sie sagt, als ob er es sei, zeigt, dass sie eine präzise denkende Person war, eine intelligente Person. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium. Salomo suchte nach einer intelligenten Person, die in der Lage ist, Wissen zu haben und auf diesem Wissen, auf Grundlage von Wissen zu denken und vorzugehen. Das ist auch eine Sache, die im Islam wichtig ist. Ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, soll intelligent sein. Ein Mann soll nicht nach dem Dummerchen suchen, sondern nach der intelligenten Frau. Und auch umgekehrt. Und das war das Erste, was er bei ihr geprüft hat. Und dann erst kam das mit dem Unterschenkel. Das hat er natürlich nicht gemacht, indem er sie gefragt hat, ja, wie siehst du denn unter deiner Kleidung aus? Oder war auch nicht so unverschämt und hat ihren Rock hochgehoben. Übrigens, um zu sagen, was Unterschenkel sind. Ja, das ist das, was zwischen Knie und Fußknöchel ist. Nicht, dass man hier was falsch versteht. Er hat also nicht selbst Hand angelegt, sondern er hat auch eine intelligente Art und Weise benutzt, um ansatzweise zu sehen, ob diese Frau erstens intelligent war, zweitens, ob sie auch körperlich, also Geist und Körper, wenigstens ansatzweise. Ja. Und das war seine Strategie. Er hat sie zu einem Ort geführt, wo sie automatisch etwas zeigen würde von dem, was Gott ihr körperlich gegeben hat. Ja. Diese beiden Dinge, Geist und Körper, wenigstens ansatzweise, ja, sie in Erfahrung zu bringen, und zwar auf intelligente Art und Weise wie die von Salomo, so sollte es im Idealfall gemacht werden, wenn man diese Person nicht näher kennt und keinen kennt, der sie kennt. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache, dass uns Gott erhaben ist, er im Koran durch diese Geschichten uns solche effektiven Ratschläge gibt. Auch für die Frau, jetzt muss man natürlich auch fragen, wie es die Frau macht, wenn sie dafür sorgen möchte, dass sie heiratet, aber das belassen wir, so Gott will, für ein nächstes Mal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.